SRF 1.
Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous am Mittag. Versteinerte Minen. Die EU und die Schweiz sind sich in Sachen Lockerung der Personenfreizügigkeit kein Jota näher gekommen. Wir haben das vertrauliche Papier. Burka-Verbot in der Schweiz, ja oder nein? Der Nationalrat bezieht in diesen Minuten Stellung. Wir fragen nach im Berner Oberland bei Hoteliers.
Es ist einfach sehr störend. Auch für die anderen Gäste, für die anderen, sagen wir, normalen europäischen Gäste, bekommen wir sehr viele Andeutungen und für was, dass wir eigentlich so vielseitige Gäste haben in jeder Summe.
IBE in Zukunft ohne Freddy Bickel. Der Sportchef der Gelb-Schwarzen verlässt den Fußballverein per sofort. Und wiegt euch nicht in falscher Sicherheit, zukünftige Rentner. Das rät Sozialforscher Andreas Schaub uns Arbeitstätigen. Seine warnenden Worte über mangelnde Altersvorsorge im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous am Mikrofon, Ivana Pribakovic. Dass es in Brüssel schwierig würde mit der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative, war klar. Jetzt steht es erstmals schwarz auf weiß. SRF liegt ein vertrauliches Dokument vor. Dieses zeigt, dass man sich in wesentlichen Punkten noch nicht näher gekommen ist. Im Dokument nimmt die EU-Kommission auch Stellung zum Vorschlag der Nationalrätlichen Kommission. Aus Brüssel, EU-Korrespondent Oliver Washington.
Das vertrauliche Dokument der EU-Kommission ist aktuell, es wurde gestern geschrieben, es ist sachlich verfasst und liefert auf 3 Seiten einen Überblick über den Stand der Gespräche zwischen der Schweiz und der EU. Bei den Gesprächen geht es um 2 zentrale Fragen. Erstens um die Frage, unter welchen Bedingungen die Schweiz Schutzmaßnahmen ergreifen darf, um die Einwanderung irgendwie steuern zu können, und zweitens, welche Maßnahmen die Schweiz ergreifen darf. Das Dokument, das Fernsehen SRF zugespielt worden ist, hält schwarz auf weiß fest, dass bei beiden zentralen Fragen noch keine Annäherung erzielt worden ist. Die beiden Seiten konnten sich also nicht einigen, wann die Einwanderung als Problem betrachtet werden soll, und keine Einigung gibt es auch bei der Frage, welche Maßnahmen ergriffen werden dürfen. Ob die Schweiz beispielsweise eine Obergrenze oder auch regionenspezifische Schutzmaßnahmen ergreifen darf oder nicht. Das Dokument ist auch aus einem zweiten Grund interessant. Es hält nämlich explizit fest, dass die EU einen Bezug zwischen der Personenfreizügigkeit und einem institutionellen Rahmenabkommen herstellen will und dass der Bundesrat dies aber ausdrücklich ablehnt. Die Kommission bringt ein solches Rahmenabkommen zudem auch beim Vorschlag der Nationalrätlichen Kommission ins Spiel, einen sogenannten Inländervorrang-Light einzuführen. Mit dem Rahmenabkommen möchte die EU wohl ein Instrument in der Hand haben, um die Schweiz zu überwachen, um sicherzustellen, dass die Schweiz keine Maßnahmen ergreift gegen die Personenfreizügigkeit.
Ja, und diese Informationen werfen Fragen auf und die versuchen wir nun zu klären. Oliver Washington, was da in diesem vertraulichen Dokument steht, tönt ja eigentlich nicht sehr vielversprechend.
Nein, nicht sehr vielversprechend. Man könnte auch sagen, ernüchternd. Die beiden Seiten verhandeln oder diskutieren nun seit 1,5 Jahren, seit 18 Monaten miteinander. Aber offensichtlich gibt es bei den beiden zentralen Fragen noch keine Annäherung. Wir haben das schon lange geahnt, dann haben wir es schwarz auf weiß. Und wenn es nach 1,5 Jahren Verhandlungen keine Annäherung gibt, muss man wohl davon ausgehen, dass das auch in Zukunft nicht möglich oder ganz, ganz schwierig sein dürfte. Und das heißt dann einfach wohl ganz konkret, dass sich die EU wirklich nicht groß bewegen wird.
Sie haben vorhin das Stichwort gebracht, Inländervorrang Light. Wie ist das? Wird die EU diesen Vorschlag schlucken, so wie es die Schweiz vorsieht? Wie schätzen Sie das ein?
Das Interessante an diesem Dokument ist, dass es eben keine abschließende Würdigung vornimmt, ob dieser Inländervorrang Light mit der Personenfreizügigkeit vereinbar ist oder nicht. Daraus entnehme ich, dass die EU diesen akzeptieren könnte. Sie bleibt aber skeptisch und deshalb bringt sie eben auch diesen Inländervorrang Right mit dem institutionellen Rahmenabkommen in Verbindung. Wenn die Schweiz schon einseitige Maßnahmen ergreift, dann brauchen wir ein Instrument, um das zu überwachen. Ich würde also sagen, die EU könnte das akzeptieren, aber mehr dürfte sie der Schweiz wohl nicht entgegenkommen.
Danke, Oliver Washington, für diese druckfrischen Informationen aus Brüssel und damit zu den weiteren Meldungen des Mittags mit Nina Gigax.
Mieter von Wohnungen haben auch in Zukunft keinen generellen Anspruch darauf, den Mietzins der Vormieter zu erfahren. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat die sogenannte Formularpflicht für Vermieter abgelehnt, weshalb die Vorlage nun definitiv gescheitert ist. Der Bundesrat wollte Vermieter verpflichten, den vorherigen Mietzins bekannt zu geben, zur Bekämpfung von missbräuchlich hohen Mieten. In 7 Kantonen gibt es eine solche Formularpflicht bereits. Der Ständerat will für die Hochschulen, Fachhochschulen und ETHs mehr Geld ausgeben. Konkret sollen in den nächsten 4 Jahren zusätzliche 100 Millionen Franken für die Hochschulen und Fachhochschulen eingesetzt werden. Zusätzliche 160 Millionen sollen an die ETHs gehen. Bundesrat und Nationalrat wollten die Ausgaben bei den ETHs weniger stark erhöhen als bei anderen Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Insgesamt will der Ständerat damit für Bildung und Forschung 26,4 Milliarden Franken ausgeben. Die SBB hat im ersten Halbjahr zwar mehr Passagiere und Güter befördert, aber trotzdem weniger Gewinn erzielt. Laut einer Mitteilung ging der Gewinn im Vorjahresvergleich um 20 Millionen zurück, auf 72 Millionen Franken. Als Hauptgründe für den Rückgang nennt die SBB höhere Personalkosten und höhere Abschreibungen aufgrund von getätigten Investitionen. Knapp 1,3 Millionen Passagiere reisten in den ersten 6 Monaten des Jahres täglich mit der SBB. Das sind rund 3% mehr als in der Vorjahresperiode. Im Kanton Glarus hat ein Jäger einen Wolf gesichtet und ihn gefilmt. Es ist der erste bildliche Nachweis eines Raubtiers im Glarnerland, seit die Wölfe Mitte der 90er Jahre in die Schweiz zurückgekehrt sind. Das Tier befand sich laut den Glarner Jagdbehörden oberhalb von Mollis im nördlichen Kantonsteil. Beim Orientierungslauf in einem Wald bei Winterthur hat eine Gruppe Jugendlicher ein menschliches Skelett gefunden. Die Kantonspolizei Zürich bestätigte eine entsprechende Meldung der Zeitung Blick. Die Identität des Toten sei noch nicht geklärt. Wahrscheinlich handle es sich um eine Person, die seit längerer Zeit vermisst werde. Zur Todesursache machte die Polizei keine Angaben. Und nun ins Ausland. Zwischen Syrien und Israel hat es offenbar Kampfhandlungen gegeben. Ein syrisches Geschoss schlug am Abend auf den Golanhöhen ein, die von Israel besetzt werden. Als Reaktion habe Israel in der Nacht syrische Stellungen aus der Luft angegriffen, meldet das israelische Militär. Zu diesen Luftangriffen gibt es allerdings unterschiedliche Angaben. Während die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtet, ein israelisches Kampfflugzeug und eine Drohne seien abgeschossen worden, weist Israel dies zurück. In der Arktis haben Forscher eines der meistgesuchten Schiffe der Welt entdeckt, rund 170 Jahre nachdem dieses gesunken war. Es handelt sich um das Schiff HMS Terror, mit dem John Franklin 1845 in die Arktis aufgebrochen war. Der britische Polarforscher war damals auf der Suche nach einer Abkürzung nach Asien, über die sogenannte Nordwestpassage. Das Schiffswrack sei vor 10 Tagen entdeckt worden, in der Nähe der kanadischen King William Insel, teilten die Forscher heute mit. Das Wetter. Bis morgen Abend gibt es weiterhin viel Sonnenschein. In den Alpen und im Süden bilden sich jeweils am Nachmittag Quellwolken. Und es gibt einzelne Gewitter. Es wird in der ganzen Schweiz 26 bis 30 Grad heiß.
Ausländische Firmen tun es immer wieder. Sie schicken Angestellte in die Schweiz und unterbieten hier geltende Lohnvorschriften. Gegen dieses Lohndumping will der Ständerat nun mehr tun und verstärkt die flankierenden Massnahmen. Arbeitgeber, die Lohndumping betreiben, sollen in Zukunft viel härter gebüßt werden. Gaudenz Wacker im Bundeshaus, was hat denn der Ständerat im Detail entschieden?
Zum einen hat er die Bußen erhöht für Firmen, die Angestellte eben zu missbräuchlich tiefen Löhnen, also zu Dumpinglöhnen, in der Schweiz arbeiten lassen. Neu sollen solche Firmen bis zu 30'000 Franken Buße zahlen, statt wie heute bis zu 5'000 Franken. Gezielt wird damit insbesondere auf ausländische Betriebe, die zum Beispiel in Grenzregionen ihre Angestellten dann in die Schweiz schicken. Etwa 80'000 solche Betriebe soll es geben und mehr als jedes 20. wird bereits heute gebüßt. Bei dieser Buße oder bei dieser Bußenerhöhung soll es aber nicht bleiben nach dem Ständerat. Obendrein, nebst einer Buße, sollen fehlbare Unternehmen aus dem Ausland in Zukunft in der Schweiz auch gesperrt werden. Sie dürften also bis zu 5 Jahre lang keine Aufträge mehr in der Schweiz annehmen. Das ist eine zusätzliche Verschärfung. Und noch eine weitere flankierende Massnahme hat der Ständerat verschärft. Er will, dass sogenannte Normalarbeitsverträge leichter verlängert werden können.
Was ist unter dieser dritten flankierenden Massnahme zu verstehen?
Darunter ist zu verstehen, mit Normalarbeitsverträgen, dass der Staat Mindestlöhne anordnet in gewissen Branchen, und zwar in Branchen, wo es keine Gesamtarbeitsverträge gibt und wo es wiederholt Lohndumping gab. Im Tessin zum Beispiel gibt es 16 solcher Normalarbeitsverträge, etwa im Verkauf oder in Schönheitssalon. Diese Normalarbeitsverträge gelten allerdings befristet und die Frage ist, was passiert denn, wenn sie auslaufen? Der Ständerat hat nun beschlossen, diese Normalarbeitsverträge können erleichtert verlängert werden. Sie könnten also dann verlängert werden, wenn es wiederholt Lohndumping gab oder wenn es schon nur Hinweise gibt, dass es in Zukunft neues Lohndumping geben könnte, wenn eben der Normalarbeitsvertrag ausgelaufen ist. Das heißt, es reicht eben schon die Aussicht auf mögliches neues Lohndumping.
Von welchen Überlegungen ließ sich der Ständerat insgesamt leiten?
Zum einen von den Überlegungen, die Vertreter der Grenzkantone äußerten, oder vor allem von Befürchtungen, insbesondere aus dem Tessin. Die Tessiner Löhne lägen mittlerweile 20% unter dem Schweizer Schnitt, hieß es, so gehe es nicht weiter. Offensichtlich will der Ständerat ein Zeichen setzen mit diesen Verschärfungen, denn der Ständerat geht weiter als der Bundesrat, er geht weiter als der Nationalrat, weiter auch als die Sozialpartner, also Arbeitgeber und Arbeitnehmer. So erhofft man sich einen dämpfenden Effekt auf die Zuwanderung. Das Zeichen soll wohl heißen, in der Schweiz gelten Schweizer Löhne.
Wären damit die Arbeitnehmer denn in der Schweiz jetzt genügend geschützt?
Der Ständerat will sie klar besser schützen. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die hat natürlich immer zwei Seiten. Die Gegner warnten im Ständerat, wenn auch vergeblich. Sie warnten, nun drohten in den betroffenen Branchen dauerhafte Mindestlöhne. Das sagte etwa Wirtschaftsminister Schneider-Ammann, obwohl doch das Stimmvolk Nein sagte zu Mindestlöhnen. Und gewarnt wurde auch, dass die Schweiz mit solchen Verschärfungen sicher wieder den Ärger der EU auf sich zöge, eben wenn die Schweiz ausländische Betriebe je nachdem hart bestraft. Nun, der Ständerat hat klar gesprochen, er will Verschärfungen, er will Lohndumping schärfer bekämpfen. Die Vorlage geht jetzt in den Nationalrat zurück.
Danke, Gaudenz Wacker im Bundeshaus für diese Ausführungen. Und mit diesen Themen geht es nun weiter im Rendezvous am Mittag. Nach der Bankenkrise wurden sie zuerst vorsichtig, die Pensionskassen. Jetzt wird es wieder anders.
Wenn man für Bundesobligationen keinen Zins mehr, respektive negative Zinsen erhält, muss man schauen, dass man andernorts mögliche Renditen holen kann.
Wie riskant ist das? Dann, schwarze Ganzkörperschleier in der Schweiz, sollen sie verboten werden? Hoteliers mit Erfahrung erzählen von ihrem Alltag mit Niqab-Trägerinnen. Und das Great Barrier Reef ist verbleicht.
50% of what has been bleached will die or is already dying.
Und 50% der Korallen werden sterben, sagt die Meeresbiologin. Wir tauchen noch einmal zum Naturwunder runter, bevor es zu spät ist. Die große Vorsicht war einmal. Die Pensionskassen legen das Geld von uns Versicherten vermehrt in neuen Anlagekategorien an. In Kategorien, in denen höhere Zinsen locken. Es gilt eher wieder mehr Risiko eingehen, um mehr Rendite zu machen. Wie gefährlich ist das? Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler hat die Antwort.
Not macht erfinderisch, könnte man sagen. Die Pensionskassen sind auf Renditen angewiesen, denn sie müssen das angesparte Kapital ihrer Versicherten mehren. Auf der Suche nach Rendite stecken sie nun immer mehr Geld in sogenannte alternative Anlagen. Dabei geht es um Rohstoffe, Hedgefonds, Infrastrukturprojekte oder auch um Wertpapiere, die an Versicherungsrisiken gekoppelt sind. Heinz Rothacher, Chef des Pensionskassenberates Complementa, der alljährlich die Risiken der Pensionskassen in eine Studie unter die Lupe nimmt, er erklärt:
Man muss das natürlich sehen im Zusammenhang mit dem Tiefzinsumfeld. Wenn man für Bundesobligationen keinen Zins mehr, respektive negative Zinsen erhält, muss man schauen, dass man an andernorts mögliche Renditen holen kann. Und da bestehen eben Möglichkeiten, dies zu tun.
Im letzten Jahr hätten die Vorsorgeeinrichtungen schweizweit rund 15 Milliarden Franken von Bankkonti und Obligationen abgezogen und in alternative Anlagen gesteckt, schätzen die Experten von Complementa, gestützt auf ihre jüngste Branchenumfrage.
Es ist also nicht so, dass sie mit all ihrem Geld hineingehen, sondern im Moment ist die Quote im Durchschnitt vom schweizerischen Pensionskassenmarkt 8,5% Anteil am Gesamtvermögen.
Ein Anteil von 8,5%, das ist zwar überschaubar, aber es ist deutlich mehr als vor einem oder vor zwei Jahren. Das hat auch mit dem Angebot zu tun. Heute gibt es mehr von diesen Anlagen und das Investieren in spezielle Finanzkonstrukte ist einfacher geworden. Besonders begehrt sind solche alternativen Anlagen übrigens bei großen Kassen. Das überrascht Heinz Rothacher nicht. Schließlich brauche es für solche Anlagen auch mehr Know-how. Und eigentlich bräuchte es auch ein bewussteres Risikomanagement.
Ja, tendenziell wird da ein höherer Aufwand betrieben. Es ist aber immer noch unseres Erachtens etwas in den Kinderschuhen.
Gerade mittelgroße Kassen hätten beim Risikomanagement Nachholbedarf, sagt der Experte, der selber Kassen in solchen Risiko- und Finanzfragen berät. Einige Kassen hätten dieses Defizit erkannt, würden aber ihr Risikomanagement trotzdem noch nicht ausbauen, heißt es dazu in der Studie. Sei es, weil sie die Kosten scheuen oder weil sie sich zu wenig davon erhoffen. Zuständig für die Anlagepolitik einer Pensionskasse ist übrigens der Stiftungsrat. Er muss auch sicherstellen, dass die Kasse ihre Anlagerisiken unter Kontrolle hat. Laut Gesetz dürfen Kassen maximal 15% ihres Geldes in alternative Anlagen investieren. Hier können zahlreiche Einrichtungen ihr Engagement also noch ausbauen. Aber der Löwenanteil der Vorsorgegelder bleibt auch dann noch in Anleihen, Aktien und Immobilien investiert. Die Pensionskassen müssen also den Großteil der benötigten Renditen noch immer mit diesen klassischen Anlagen verdienen.
Evelyn Kobler. Ja, und das Geld für die Rente. Viele von uns nehmen das Sparen fürs Alter offenbar auf die leichte Schulter. Wir sprechen darüber im Tagesgespräch um 13 Uhr. Sollen Frauen in der Schweiz ihr Gesicht zeigen müssen? Der Nationalrat will morgen Stellung beziehen zur politischen Diskussion um ein Verbot der Vollverschleierung. Die Meinungen sind gemacht. Zum Teil schon im Berner Oberland. Dort kommen die Leute noch eher mit vollverschleierten Frauen in Kontakt, mit arabischen Touristinnen, die in der Schweiz auf Besuch sind. Bei den Hoteliers sind die Meinungen darüber geteilt. Verbieten oder zulassen, eingreifen oder sein lassen. Brigitte Mader hat sich bei zwei Hoteliers umgehört.
Sie ist riesig, die Gartenterrasse des Seehotels Bern in Brienz, und die Aussicht auf See und Berge lädt ein zum Einkehren. Auch arabische Gäste kommen häufig vorbei, sagt Monique Verro. Sie führt das Hotel seit 24 Jahren.
Die haben ihre Familie dabei, die haben ihre Kinder. Und die Familie, also es ist gross, dass sie von den Grossmüttern auch bis alles. Aber wir wissen es ja nicht, weil die Frauen sich ja nicht dürfen zeigen. Sie dürfen sich nicht zeigen. Das ist nicht freiwillig gemacht.
Und das stört die Brienzer Hotelfrau. Ein Paar, das kürzlich bei ihr im Hotel war, er westlich gekleidet, sie voll verschleiert, bekam zu hören:
«Das sei eigentlich nicht Sitte bei uns, dass die Frau so verschleiert sei.» Und die Frau hat das Schleier sofort weggenommen, also ihr Niqab, und hat mich fast glücklich abblinzelt. Sie war dann zwei Tage hier im Hotel und hat sich zwei Tage nicht zugehört.
Sagt die 78-Jährige, die weißen Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, mit einem Funkeln in den Augen. Ihr gehe es einerseits um die Gleichberechtigung von Mann und Frau und andererseits, so wie sie sich anpasse, wenn sie in fremde Länder reise, so erwarte sie das auch von den Touristen hier in der Schweiz. Und sie macht ernst. Gäste, die übers Internet buchen, will sie künftig bereits dort darauf hinweisen, in ihrem Hotel sind Burka und Niqab nicht erwünscht. Und auch die Gäste im Gartenrestaurant sollen wissen, was hier gang und gäbe ist.
Auf Arabisch möchten wir eine Notiz machen. Herzlich willkommen, dass Sie hier als Gast sind. Und wir möchten Sie bitten, sich an unsere Brüche und Sitten anzupassen. Das heisst, dass man das Gesicht sehen sollte.
Dass sie damit Fremdenfeindlichkeit und Vorurteile gegenüber dem Islam schüren, weist Monique Verro von sich. Und Angst, dass der Tourismus deswegen Gäste verliert, zahlungskräftige noch dazu, das glaubt sie auch nicht.
Also der Tourismus gefährdet jetzt nicht, weil es hat ja genug Leute, also genug Hotels, die sie annehmen. Und froh sind, dass die Gäste kommen. Ich sage nicht, dass man Gäste nicht möchte. Aber wenn der Mann sich jede Freiheit nimmt und von der Frau sie nicht gibt, Das stört mich natürlich extrem.
Ortswechsel vom See unten hinauf in die Berge nach Kandersteg. Dort führt René Mäder seit 40 Jahren das Waldhotel Doldenhorn. Blausee und Öschinensee locken hier die arabischen Touristen an, darunter auch verschleierte Frauen, von denen man nur die Augen sieht.
Die erste Mal hat man schon geschaut oder hat gesagt, ja, was ist echt das, wie reagieren die Leute bei uns. Am meisten Konflikt hat es vielleicht gegeben im Badbereich, im Wellness oder im Schwimmbad.
Wo diese arabischen Frauen von Kopf bis Fuß verhüllt baden gingen. Mittlerweile komme man in seinem Hotel gut zurecht mit diesen Gästen.
Vielleicht tut er es im Speissaal nicht ganz mit, wie in die Ausstellung sitzen, sondern vielleicht ein bisschen in den Ecken, dass die Dame die Möglichkeit hat, gegen die Wand zu schauen, dass nicht jeder gerade zuschaut, wie sie ihren Schleier lüpft, wie sie tut essen und so weiter. Oder wenn man etwas im Zimmer bestellt, dann tut man eine Frau aufschicken, die ihnen das Getränk und das Essen ins Zimmer bringt, weil dann sind sie ja meistens unverschleiert. Und dann fühlen sie sich bei uns auch wohl und dann kommen sie auch wieder.
Arabische Touristen seien treue Gäste, sagt René Mäder, der an diesem Morgen gerade zwei Familien aus Saudi-Arabien und Kuwait verabschiedet hat. Beide Frauen hätten nur ein Kopftuch getragen. Sowieso, die meisten arabischen Touristinnen in der Schweiz seien gar nicht voll verschleiert. Ein Burka-Verbot.
Wir sind Gastgeber in diesem Land und wir haben Gäste empfangen und wir haben den Gästen nicht zu sagen, wie sie sich aufführen sollen. Es ist einfach nicht an uns, Polizist spielen, sicher nicht Kulturpolizist.
Klar, man sei sich hierzulande nicht gewohnt, dass man das Gesicht nicht sieht. Aber Angst müsse einem das doch nicht machen, sagt René Mäder und schüttelt den Kopf. Spricht da der Hotelier, der von diesen Gästen lebt, so wie viele unterdessen im ganzen Berner Oberland.
Der wirtschaftliche Aspekt ist da, aber es ist nicht der Hauptaspekt bei mir. Bei mir ist es einfach die liberale, offene Haltung, die die Schweiz nicht verlieren soll.
Doch wenn es um Leute geht, die sich in der Schweiz niederlassen, dann gilt auch für René Mäder. Sie sollen sich anpassen und den Schleier lüften. In diesem Punkt sind sie sich einig, der Hotelier in Kandersteg und die Wirtin in Brienz.
Bei den Berner Young Boys wird per sofort alles anders. Der schweizweit bekannte, aber auch umstrittene Sportchef Freddy Bickel verlässt den Fußballverein per sofort. Mit ihm geht auch der CEO der Young Boys, Alain Kappeler. Die Gründe für den Personalwechsel seien wirtschaftlich bedingt, schreibt der Club in einer Mitteilung. Nachfragen werden nicht beantwortet, Interviews gibt es keine. Was will uns Siebe mit diesem Schritt also sagen? Sportredaktor Peter Schnieder.
Die Medienmitteilung von IBE wirft mehr Fragen auf, als dass sie Antworten gibt. So heißt es, der Bereich Sport und Kommerz werden zusammengelegt und von einer Person geführt. Die IBE-Besitzer und Investoren Andi und Hans-Ueli Ries werden auch zitiert. Sie erwarten, dass sich die sportlichen Ziele von IBE nach den wirtschaftlichen Möglichkeiten richten. Das kann man nur dahin interpretieren, dass IBE bis jetzt zu viel Geld ausgegeben hat, dass die Berner in Zukunft kleinere Brötchen backen müssen und die Jagd auf den FC Basel abgeblasen wird. Diese Interpretation wird gestützt durch die Aussage von Verwaltungsratspräsident Hans-Peter Kienberger in der Medienmitteilung. Er meint, IBE werde weiterhin und noch konsequenter auf den eigenen Nachwuchs setzen. Was auch erstaunt ist, dass in der Medienmitteilung geschrieben wird, dass die Gebrüder Ries festhalten, dass sie nach wie vor mit Leidenschaft hinter den BSC Young Boys stehen. Warum muss das betont werden? Gab oder gibt es doch Verkaufsabsichten der Gebrüder Ries? Was auch offen bleibt, wer wird neuer Leiter Sport? Diese Person sei bekannt und wird im Oktober vorgestellt, heißt es in der Medienmitteilung. Diese Medienmitteilung zeigt auch auf, warum es IBE nicht gelingt, den FC Basel ernsthaft zu fordern. Denn nicht nur fußballerisch ist IBE weit hinter dem Serienmeister FC Basel zurück, sondern auch neben dem Platz. Wer so kommuniziert, wer immer wieder wechselnde Strategien bekannt gibt, muss sich nicht wundern, dass der FC Basel auch weiterhin die Meisterschaft so dominieren wird.
Fischschwärme, blutrot oder schwarz-gelb gestreift, Korallen in rosa und Orangetönen. satt blaues Wasser. Das Great Barrier Reef vor der Küste Australiens ist an Farbenpracht kaum zu überbieten. Doch das Korallenriff ist am Sterben. Große Teile bleichen aus, eine Folge von Umweltverschmutzung und Klimawandel. Touristen machen sich deshalb auf den Weg, das größte Korallenriff der Welt noch zu sehen, bevor es zu spät ist. Und auch unser Korrespondent Urs Welterlin ist für uns in die Tiefe getaucht.
Es ist eine Welt voller Wunder und es ist ein Wunder, dass es sie noch gibt, hier in 9 Metern Tiefe im südlichen Teil des Great Barrier Reefs. Eine Korallenpracht wie aus dem Ferienkatalog, Fische tanzen in der Strömung. Wie lange noch, fragt sich Brett Lakey. Er ist Besitzer eines Ausflugsschiffes. Jeden Tag bringt er Dutzende Touristen auf die Insel Lady Musgrave. Lakey ist auch Taucher mit Jahrzehnten Erfahrung.
15, 16 years ago, the reef was absolutely pristine, perfect, absolutely stunning. And there's some areas out now that would be probably a quarter of that that's alive and well.
Vor 10, 15 Jahren sei das Riff absolut unberührt gewesen, atemberaubend, sagt der Tourismusunternehmer. Heute seien vielleicht noch 25% der Korallen am Leben und gesund. Vor allem im kühleren Süden des Riffs, denn hier sind die Wassertemperaturen niedriger als im tropischen Norden. Korallen seien extrem wärmeempfindlich, erklärt die Meeresbiologin Jennifer Brand.
When the temperature gets too warm, then the algae becomes stressed, so they don't make the food for the coral.
Wenn die Temperaturen zu hoch werden, würden die Algen, die auf den Korallen leben, gestresst. Sie hören dann auf, die Nahrung zu produzieren, von denen die Korallen leben. Die Algen werden abgestoßen, die Korallen bleichen aus und drohen abzusterben. Klimawandel. Weltweit höhere Temperaturen haben auch unter Wasser zu einer eigentlichen Hitzewelle geführt. Inzwischen seien große Teile des Riffs von der Bleiche betroffen, meldeten Wissenschaftler jüngst. Eine Hiobsbotschaft. In einer neuen Umfrage sagten 69% aller Touristen, sie würden jetzt das Riff besuchen, weil sie es noch sehen wollten, bevor es tot sei. Pro Jahr reisen 2 Millionen Menschen aus aller Welt zum Great Barrier Reef, eine Milliardenindustrie. Mindestens 50'000 Beschäftigte leben direkt oder indirekt davon. Sie arbeiten auf Schiffen, in Hotels und Reisebüros. Doch das Thema Korallenbleiche ist fast tabu. Man hat Angst um das Geschäft, Angst, das Riff könnte von der UNESCO auf die Liste der gefährdeten Weltnaturerbe gesetzt werden. Meldungen in den Medien über ganze Felder ausgebleichter, weißer Korallen werden von Industrievertretern abgeschmettert. Dabei ist die Angst vor einem Massentod im Wasser mehr als berechtigt. Zwar könne sich ein Riff unter Umständen von einer Bleiche erholen, sagen Experten, aber nicht, wenn diese so großflächig sei und die Temperaturen durchschnittlich 2,5 Grad höher sind als normal, wie dies an einigen Stellen des Riffs der Fall ist. Biologin Jennifer Brand.
50% of what has been bleached will die or is already dying.
Die Hälfte der ausgebleichten Korallen sei am Sterben oder schon tot, sagt sie. Nur sofortige Maßnahmen könnten den Prozess weiterer Erwärmung vielleicht aufhalten. Für Australien würde das einen kompletten Verzicht auf den Klimakiller Kohle bedeuten. Kohle ist die australische Energiequelle Nummer 1 und ein lukratives Exportprodukt. Deshalb sucht die australische Regierung die Verantwortung für Klimaschutz lieber bei anderen.
In particular, China and the United States are among the biggest emitters on the planet.
China und die Vereinigten Staaten seien schließlich die größten Klimasünder auf dem Planeten, sagt Handelsminister Steve Jobo. Für den Tourismusunternehmer Brett Lakey, einer der wenigen, die sagen, was sie denken, ist diese Haltung kaum zu ertragen. Politiker hätten keine Ahnung davon, wie es wirklich um das Riff stehe. Oder sie wollten es nicht wissen. Brett Lakey möchte, dass Leute wie Steve Jobo nicht einfach nur Zahlen und Statistiken lesen, sondern selbst einmal aufs Riff kommen, selbst ins Wasser springen.
They need to understand exactly what's happening.
Die Politiker müssen endlich verstehen, was passiert in dieser Unterwasserwelt.
Urs Welterlin, 1 vor 1, auf SRF 1 und SRF 4 News, Zeit fürs Tagesgespräch über unsere Altersvorsorge. Genügt, was wir haben, oder müssten wir eigentlich mehr sparen? Mehr dazu gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Nina Gigax.
In Deutschland hat die Polizei bei einer Razzia drei Syrer festgenommen. Laut Angaben des deutschen Innenministers Thomas de Maizière hatten alle drei einen Bezug zu den Attentaten in Paris im letzten Jahr. Erstmals steht es schwarz auf weiß. Die Schweiz und die EU sind sich nach anderthalb Jahren Verhandlung nicht einig, wie die Zuwanderungsinitiative umgesetzt werden kann. Offen bleibt etwa, unter welchen Bedingungen die Schutzklausel ausgelöst werden darf. Mieter von Wohnungen haben auch in Zukunft keinen generellen Anspruch darauf, den Mietzins der Vormieter zu erfahren. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat die sogenannte Formularpflicht für Vermieter abgelehnt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.